Manik? Klingt nach einer echten Type.
Du hast einen Expressbrief geschickt. An Brian?
Haare im Thunfisch, ein ALF-Podcast.
Shana will ich nicht. Ich möchte Batman.
Willi, ich glaube, meine Hand ist gebrochen. Lass mal sehen. Nein, ich denke, da ist nichts. Vielen Dank, Professor Röntgen.
Hier sind Illustrierte und ein hübsches Puzzlespiel. Es ist kaputt.
Hallo da draußen, das hier ist Haare im Thunfisch, ein ALF-Podcast und am Mikrofon sind Alfred Hitchcock und Alfred E. Neumann, die beiden Schutzheiligen der heutigen Episode.
Die Frage, die sich mir stellt, ist wer?
Das könnten wir natürlich hinterher die Zuhörenden fragen. Also
stimmt,
das ist eine gute Idee. Albern genug bin ich, um Alfred Hitchcock zu sein. Lieber Brian, wie geht es dir?
Sehr gut, sehr gut. Kurzes Foreshadowing. Wir besprechen heute eine meiner absoluten Lieblingsfolgen. Es könnte sein, dass ich ein bisschen zu sehr aus mir rausgehe und ich hoffe, der liebe Lars fängt mich da ein, wenn ich zu, jetzt muss ich wieder einen Anglizismus nehmen, wenn ich zu overexcited werde. Mir fällt tatsächlich das deutsche Wort gerade dafür ein. Das ist ja schlimm. Zu begeistert. Überaufgeregt, zu begeistert. Genau, ja. Ja, genau.
Ich glaube, mit Begeisterung haben wir hier keine Probleme, weil wir natürlich über das sprechen, was uns über alle Maßen begeistert, nämlich ALF und die erste Staffel und eben diese Folge. Aber bevor es an die Pflicht geht, lieber Brian, müssen wir hier wie immer die Kür absolvieren. Und das ist nämlich die
Fanpost.
Zuhörendenpost. In dem Fall.
Ich hab Fanpost gesagt, Entschuldigung. Oh Gott. Oh Gott, ich bin auf einer Hybris. Ich werde größenwahnsinnig. Fanpost. Entschuldigt da draußen bitte.
Es ist insofern nicht ganz verkehrt, weil ich ein sehr großer Fan von dir bin, Brian.
Da wird mir ganz warm.
Die Zuhörendenpost kommt natürlich bei immer im Wechsel. Letztes Mal haben wir uns die E-Mails angeguckt. Dieses Mal schalten wir mal auf die sozialen Medien und gucken, was dort so reingeflattert ist. Und da ist einiges. Ihr werdet es mir wieder verzeihen müssen, dass ich hier tatsächlich nur wieder konkrete Anmerkungen habe und konkrete Fragen. Also wenn Leute uns einfach nur schreiben, dass ihnen der Podcast gefällt, dann sind wir unglaublich glücklich darüber. Und ich antworte auch auf all diese Meldungen und ich schicke euch auch ein Herz und so weiter. Ich reagiere darauf. Aber ich glaube, für viele Leute ist diese Selbstbeweihräucherung ein bisschen langweilig. Deswegen lasst uns das einfach auf eindeutige Fragen und Anmerkungen reduzieren. Und wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr uns schreibt. Und ihr dürft das bitte auch oder sollt das bitte auch weiterhin tun, weil das motiviert uns unheimlich, ne, Brian?
Definitiv, definitiv. Das ist unser Antreiber.
Das ist der Antreiber. Ich treibe es hier jetzt erst einmal auf Instagram und zwar...
Wild?
Oh Gott. Auf Instagram hat uns der Sunshine geschrieben. Ich lese es jetzt einmal kurz komplett vor, man möge es verzeihen, aber ich wollte nicht die falsche Betonung setzen bei dem, was er sagt, sondern ich wollte es im Ganzen einfach mal wiedergeben. Er schreibt, also ich liebe ja von der ersten Folge an euren Podcast und fiebere wirklich jeder neuen Folge entgegen. Jede Folge wird genau durchleuchtet und alle Hintergrundinformationen, die man so bisher nicht kannte, erzählt. Hochgradig unterhaltsam. Man merkt auch in jeder Folge euren Spaß an der Sache an. Und hier wäre ich bei einem klitzekleinen Kritikpunkt. Bitte nicht falsch verstehen, denn klar, es ist ein Podcast über eine Comedy-Serie und da geht es vor allem ums Lachen. Aber wenn mittlerweile fast 70% des Gehörten aus lauter Lacherei und Gackerei besteht, wird es ein bisschen anstrengend. Ich meine das wirklich nicht biestig und bin weit davon entfernt, so ein typischer deutscher Meckerheini zu sein, aber es wird auf Dauer für mich wirklich sehr anstrengend für die Ohren, wenn in jedem Satz laut gelacht und geschrien wird. Wie gesagt, es ist nur mein Empfinden und meine Meinung, aber vielleicht seid ihr für konstruktive Kritik ja ein bisschen offen. Ansonsten 10 von 10 Sternen für euren Podcast.
Ja, es ist halt schwierig. Auf der einen Seite kann ich den Schreibenden ein Stück weit nachvollziehen. Weil wenn du nicht komplett ausrasten und man hört es zum Beispiel zum Schlafen gehen, ganz gemütlich noch so ein bisschen, kann ich nachvollziehen. Es empfindet halt aber auch jeder Mensch so ein bisschen anders. Klar, ist natürlich, diese Kritik ist absolut willkommen. werden wir, ich glaube, da spreche ich für den Lars auch mit, werden wir annehmen und versuchen, es vielleicht nicht so exzessiv zu machen. Aber da sind wir wieder bei der Folge, die wir heute besprechen. Das könnte bei dieser Folge etwas schwierig werden.
Das ist richtig. Ich glaube, das Allerwichtigste ist zu sagen, aber ich glaube, das glaubt auch niemand ernsthaft da draußen, dass wir das irgendwie übertreiben, um Effekthascherei irgendwie zu betreiben. Das ist, weil wir, glaube ich auch nicht, weil wir empfinden das wirklich so. Wir finden wirklich manche Folgen so großartig, dass wir eigentlich komplett durchlachen könnten, wenn wir sie sehen oder auch wenn wir sie allein nur besprechen. Ich denke, wir können eins versprechen, es wird ja Staffeln geben bei ALF, sagen wir mal, die nicht mehr so dicht gedrängt sind von den guten Gags, sondern die ziemlich mittelmäßig sind. Und da wird es sich, glaube ich, von selber ein bisschen regulieren, was den Lachanteil in unseren Haare im Thunfisch-Episoden betrifft.
Das denke ich auch,
Das ist das eine. Das andere, ich glaube wirklich nicht, dass Sunshine will, dass wir uns irgendwie zurücknehmen. Was ich versuche immer, lieber Sunshine, ist, dass ich, wenn ich sehe, dass wir so Spitzen haben in der Tonspur, dass man sich vielleicht fast erschreckt oder einem die Ohren abfallen, wenn einer von uns lacht, dass ich meistens diese Spitzen schon ein bisschen zurücknehme. Das heißt, ich bearbeite den Podcast ja hinterher immer auch sehr, sehr stark. Da wird ja auch ein bisschen was geschnitten, ein bisschen was gerafft und so weiter. Die Aufnahme ist immer länger als die Folge, die wir dann tatsächlich veröffentlichen. Und hier versuche ich auch, sagen wir mal, das Hörerlebnis ein klein wenig zu verbessern. Natürlich geht es ab und zu mal richtig wild zu. Und ich kann verstehen, dass wenn man es über Kopfhörer hört, dass das vielleicht ein bisschen anstrengend wird. Bitte nimm uns das nicht übel. Und wir haben die leise Hoffnung, dass sich das von selber reguliert.
Ja, da gehe ich mit.
Okidok. Der nächste bitte. Auf Instagram schreibt uns dann noch der Jeremy. Jeremy schreibt, hi ihr beiden, finde euren Podcast mega, allerdings möchte ich nochmal was zum Thema Professor oder Doktor Brinkmann beitragen. Prinzipiell ist es egal, ob ALF nun Professor oder Doktor gesagt hat, obwohl ich glaube, es war Lünn, ne? Egal. Da es in der Schwarzwaldklinik zwei Brinkmänner gab, Vater und Sohn, der eine Professor Klaus Brinkmann und Dr. Udo Brinkmann. Das hat mich jetzt die ganze Zeit nicht mehr losgelassen. Macht weiter so, liebe Grüße, Jeremy. Wenn ich dazu Stellung nehmen darf.
Gerne, ich finde es eher verstörend, wie viele Menschen die Schwarzwaldklinik geschaut haben.
Ja, aber das ist auch so unsere Generation. Ich kann mich erinnern, dass man sich ja als Familie samstags abends um den Fernseher versammelt hat. Und wenn dann die Eltern gesagt haben, wir gucken jetzt hier, bevor Wetten, dass losgeht, gucken wir noch Schwarzwaldklinik, dann wurde Schwarzwaldklinik geguckt. Ja?
Korrekt.
Und wenn Sportschau geguckt werden musste, so sehr ich auch, sagen wir, dem Fußball abgeneigt bin, zumindest was Bundesliga betrifft, dann ja, musste ich halt mitgucken oder halt gar kein Fernsehen.
Aha, dann lieber die Sportschau statt gar keins.
Genau. Ja, ich finde Jeremys Einlassung sehr, sehr gut in Bezug auf, dass es nicht nur einen Professor Brinkmann gab, sondern auch einen Doktor Brinkmann. Ehrlicherweise, wenn du aber heute auf der Straße 100 Leute fragst, wie im Familienduell, ne? beschreiben Sie Dr. Brinkmann, dann werden alle den schwarzhaarigen Senior beschreiben und nicht den blonden Junior.
Ja.
Das ist das Problem, ne? Also der Name Brinkmann und Schwarzwaldklinik oder so fällt und die Leute denken sofort an Brinkmann Senior und nicht an den von Sascha Hehn verkörperten Dr. Udo Brinkmann, der immer so ein bisschen aussah, als käme er gerade vom Tennisplatz. Ich glaube, der ist nicht so hängen geblieben. Ich glaube, mehr so im kollektiven Gedächtnis ist Professor Brinkmann. Und deswegen hielt ich es halt für einen Übersetzungsfehler. Aber streng genommen hat der Jeremy recht. Es gab beides.
Korrekt.
Ja, da springen wir rüber zu Spotify. Rini schreibt, es ist so schön, euch zuzuhören. Ich muss regelmäßig mitlachen. Eine kleine Bitte hätte ich noch. Könntet ihr am Ende der Folge immer schon den Titel der nächsten Folge verraten? Dann kann ich als vorbildliche Hörerin dort noch einmal reinhören. So, Brian, jetzt weißt du, warum ich bei der letzten Folge dich gebeten habe, doch die nächste Folge anzuteasern, beziehungsweise warum wir es gemacht haben.
Okay.
Ich finde das eine schöne Sache, können wir gerne so beibehalten. Liebe Rini, für unsere Zuhörenden tun wir doch alles.
Ja, aber sicher.
Aber sicher. Und der nächste bitte. Martina hat eine kleine Anmerkung zu den Hörspielfolgen auf Spotify. Sie sind tatsächlich seit ein paar Tagen nicht mehr verfügbar.
Na.
Oder jetzt schon seit ein paar Wochen. Ja. Da merkt man mal wieder, dass Spotify da offenbar, was das Urheberrecht angeht, bisschen härter durchgreift als YouTube, weil auf YouTube kannst du ja die Hörspielfolgen, sagen wir mal, zum großen Teil oder glaube ich alle noch hören.
Ja.
Ja. Spotify, glaube ich, da muss sich natürlich jemand beschwert haben und natürlich als jemand, der selber, ich sag mal, Content created, um Neudeutsch zu sprechen, kann ich das verstehen, dass Leute da ein bisschen auf ihr Copyright pochen. Aber wer hat sich beschwert, ist immer die Frage. Und wenn dieser jemand, der tatsächliche Inhaber des Copyrights ist, auf die Hörspielepisoden, der die Rechte an dem ganzen Zeug hat, dann, falls du hier zuhörst, dann veröffentliche es doch einfach neu oder übertrage bitte mir und Brian die Rechte und wir, Rechte und wir werden es veröffentlichen.
Ja.
Wir werden das wunderschön machen. Ja. Nur so als Vorschlag. Aber danke, Martina, für die Info. Klaus schreibt, zu was schreibt er denn das? Oh, er schreibt es zum Ausreißer. Klaus schreibt zum Ausreißer, danke, ihr habt was vergessen. Kate, oh. Doppelpunkt, nein, mich wundert, dass sie einen Liebhaber hat.
Das hat mich jetzt kalt erwischt. Ja, das haben wir vergessen.
Oh Gott.
Tatsächlich. Tatsächlich.
Aber man muss sagen, in dieser Folge wird so auf die Gute eingedroschen, hätte ich jetzt bei
eingedroschen.
Auf, wie hieß nochmal die nette Dame in der Ausreißerfolge?
Ja.
Miss Wine.
Miss Wine.
Ja, es wird so stark auf sie eingedroschen, dass das, glaube ich, fast ein Akt der Gnade ist, dass wir den jetzt mal unter den Namen unter den Tisch fallen lassen.
Aber das Lustige ist, ich sehe Ernst Gedien vor mir, wie sie sagt. Nein, dass er einen Liebhaber hat.
Nein.
Sehr gut.
Gemacht.
Ah! Entschuldigung.
Jeder hat das Recht, geliebt zu werden. Und jeder hat liebevolle Züge an sich. Und wir dürfen nicht vergessen, dass diese Ausreißerfolge ohne Miss Wine ganz anders abgelaufen wäre.
Ja, sie wäre so ähnlich wie der Rollentausch. Was? Ich habe nichts gesagt.
Nee, ich meine auch von der Handlung an sich. Also was mit dem Verbleib von unserem Louis, was den Verbleib unseres Louis betrifft.
Ja, wie ja in der Folge schon gesagt, absolut Spitzennebencharakter und schade, dass dieser Nebencharakter leider nicht mehr auftaucht. Sehr schade. Aber dafür hat sie sehr gut abgeliefert, diese eine Folge. Nein, das ist ein Liebhaber.
Der Andi.
Ja. Entschuldigung.
Der Andi schreibt auf Spotify zu Ein Käfig für den Narren. Diese Episode habe ich als Hörspiel rauf und runter gehört, aber ich erinnere mich daran, dass ich einige Passagen ziemlich unheimlich fand. Willis Gemurmel über Silberfische, Alfs Veränderungen und die Stimmen. Vielleicht lag das auch daran, dass mir die Bilder zur Folge nicht so präsent waren. Oder ich war zu jung, Jahrgang 83. Es gab einige Episoden, in denen die Sprechenden nur Geräusche, Laute von sich gaben. Auch das wirkte auf mich damals noch befremdlich, ohne die bewegten Bilder. Ja, da hat er recht. Das denke ich bei ein, zwei Alf-Folgen auch immer. Die wirken ja mysteriöser, mystischer, manchmal sogar unheimlicher, als wenn man die Folge so auf der Glotze geguckt hat. Ja.
Gehe ich mit.
Dann ebenfalls zum Narrenkäfig schreibt Lars, schöner Vorname übrigens.
Du schreibst, hallo, ihr beiden. Du schreibst uns selbst? Spannend.
Ja, Alf, da kriegst Alf. Brian, da kriegst du aber jetzt postwendend die Retourkutsche. Lars schreibt nämlich, hallo ihr beiden, danke für den Mega-Podcast, höre euch gerne zu. Kleine Korrektur, es war Joe Louis gegen Max Schmeling. Und was hat Brian gesagt?
Ja, was hat er denn gesagt?
Er hat Joe Frazier gesagt.
Ui, hab ich? Wie komme ich denn von Joe Louis auf Joe Frazier?
Ich habe da eine Theorie. Ich glaube, der ist dir mehr so. War Joe Frazier oder Frazier? Ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht.
Frazier.
Ich sag jetzt mal Joe Frazier. Frazier. War Joe Frazier nicht der, der tatsächlich, wie im Film Rocky erwähnt, auf Rinderhälften eingedroschen hat? Oder auf Schweinehälften oder so?
Kann sein. Ich bin zwar ein sehr sportbegeisterter Mensch, also Sport im Fernsehen angucken. Aber Boxen ist das. Wie kam ich denn von Frazier? Ist auch egal. Dankeschön auf jeden Fall für die Korrektur.
Ja, ich hab's übrigens, Brian, weil ich immer sofort glaube, was du sagst. Und wenn dann so ein Einwand kommt, dann muss ich es immer sofort recherchieren. Ich habe geguckt, Max Schmeling hatte seine Karriere 1948 beendet. Joe Frazier ist 1944 geboren. Also, dass der als Vierjähriger gegen Max Schmeling noch geboxt hat.
Ja,
könnte man in Zweifel ziehen.
Vielleicht war er ja ein großes Talent. Keine Ahnung, man weiß es nicht. Ja, stimmt.
Ein großes Talent.
Eieiei.
Ja, hatte keinen Gebissschutz, sondern einen Schnuller noch im Mund und hat gegen Max Schmeling geboxt. Sehr schön.
Aber auf jeden Fall danke für den Hinweis. Ich habe mich, glaube ich, auch schon mal...
Sind unsere Zuhörenden nicht großartig?
Ja, passen super.
Ganz genau auf.
Super.
Man kriegt da richtig Angst, ja?
Na, nacke. Ich habe mich doch auch schon mal vergaloppiert hier bei Ring My Bell, ne?
Ja.
Ja, ja. Liebe Zuhörer.
Aber wenn man so lustige Assoziationen hat, ne? Ich meine, natürlich gibt es mehrere Joes, die boxen, und dann kennst du dich natürlich im Sport noch ein bisschen besser aus, als ich es tue. Und da, ich glaube, vielleicht kenne ich mich ein bisschen im Tennis aus, aber dann verließen sie ihn auch schon.
Aber ich glaube, Ivan Lendl hat nie gegen Max Schmeling geboxt.
Mann, Ivan Lendl, war das nicht der aus Rocky IV? Nee, jetzt komme ich total durcheinander. So.
Nein, das war Norddakota. Süddakota war sein Bruder. So.
Gleich haben wir es. Weiterhin auf Spotify. Go, go, Gadgetto schreibt.
Ha, großartiger Nickname.
Ja, die haben auch. Ich komme immer noch nicht auf über Fritz von Fingerhoff hinweg. Fällt mir gerade wieder. So. Nee, auch hervorragender Nickname. Schreibt, kleine Anmerkung, ist der deutsche Folgentitel nicht vielmehr eine Anspielung auf Hans Falladas Roman Kleiner Mann, was nun? Viele Grüße und danke für die wunderbare Unterhaltung. Ah, da geht's um die Folge Großer Mann, was nun?
Mhm.
Ja, Gogo Gadgetto, da kannst du mal sehen, wie ungebildet wir sind, wie wenig wir in der Schule aufgepasst haben. Obwohl ich nicht weiß, ob dieser Roman von Hans Fallada noch zur Schullektüre gehört oder ob er damals zu ihr gehörte. Zumindest nicht bei mir. Witzig ist, dass diese ZDF-Serie, die ich da ausgegraben hatte, die auch Großer Mann, was nun hieß, ne, dass die, dass ich quasi in der Säkulärliteratur zu dieser Serie nichts gefunden habe, dass das wiederum eine Anspielung auf Hans Falladas Roman ist. Ja, ich habe da, glaube ich, andere Assoziationen gehabt bei Großer Mann, was nun. Aber wenn es tatsächlich einen Roman gibt, der Kleiner Mann, was nun heißt, glaube ich, dann ist die Anspielung vollkommen klar. Aber natürlich extrem subtil, wenn man das Buch nicht kennt.
Sagt mir nichts. Ich bin, wenn, dann eher in der Belletristik zu Hause. Und die Schulliteratur, die habe ich schon lange abgehakt.
Ja. Herrlich, bei uns gewittert es.
Ah. Hört.
Ich weiß nicht, ob man das auf der Aufnahme hört, aber man muss ja offiziell immer sagen, wir bitten, die schlechte Tonqualität zu entschuldigen.
Also es regnet Hunde und Katzen.
Dann hole ich schon mal die Mayonnaise. So.
Aber das ist eigentlich ein sehr guter Einstieg.
Ich würde auch sagen, weil, nee, tatsächlich sind wir durch. Es sei denn, wir wollen Gogo Gadgetto noch einmal zu Wort kommen lassen. Zur Spritztour schreibt er, um das heiß diskutierte Thema der zusätzlichen Einstellungstestfragen bei Mr. Jims Huhn- und Austern-Imbiss ein für alle Mal abzuschließen. Lynn bewirbt sich um einen Job in einem Fastfood-Restaurant. Folglich kann es sich nur um einen Aufsatz zu Burger-Rechtsfragen handeln.
Ah! Bitte spiel da irgendwie einen Instant Rimshot ein, weil der war echt gut. Der war richtig gut.
Ja, ich glaube, den habe ich gerade vom Himmel runtergehört. Also du hast gehört, Gogo Gadgetto, der Himmel applaudiert dir hier auch.
Der brummelnd. Der Himmel macht einen Instant Rimshot.
Um Gottes Willen. Boah, wir sind durch. Liebe Leute, vielen, vielen Dank für eure vielen Nachrichten. Schreibt uns weiter, es motiviert uns unheimlich. Vielen, vielen Dank. Ja. Und diese ganze Liebe, die man jetzt hier am Rande auch wieder gelesen hat. Ach, mein Gott, das hätte ich mir nicht zu träumen zu wollen, gefragt haben.
Erwogen zu werden, belieben.
Und das werden wir sehen, aber vor allen Dingen werden wir jetzt was hören. Brian, worum geht's denn heute?
Wir sprechen heute über, das ist tatsächlich eine meiner Top 5 Folgen, Das Fenster zum Garten, a.k.a. Looking Through the Windows. Erstausstrahlung USA, 23.03.1987. Erstausstrahlung, jetzt scheppert sie aber ganz schön, du. Erstausstrahlung Deutschland, 26.04.1988. Looking Through the Windows. Ich habe mich jetzt diesmal ein bisschen besser vorbereitet, denn Looking Through the Windows, das ist ein Song geschrieben von Clifton Davis, performt und aufgenommen von den Jackson 5, und zwar im Jahre 1972. Da ich ja bei der letzten Folge deine Frage nach dem Jahr nicht beantworten konnte. Das heißt, ich bin kritikfähig, ich nehme Feedback sehr gerne auf, vielen Dank für deine offenen Worte. Business-Sprecher. Egal. Springen wir direkt los. Und warum ist das Wetter aktuell, während diese Aufnahme läuft, so passend zu dieser Folge? Wenn ich aus meinem Fenster herausschaue, es regnet in Strömen, es gewittert. Und im Prolog sehen wir Alf in einem Unterhemd. Er hat eine Tafel vor sich. Das ist so eine ganz normale T-Tabelle. Links steht Trevor, rechts Rachel. Das sind schon so ein paar Striche. Es ist offensichtlich sehr heiß und was auch ganz wichtig für den Prolog ist, es ertönt Saxophonmusik im Hintergrund. Duke Marnix streiten sich offensichtlich. Ich will da nicht alles.
Und dieser Streit ist im Original viel besser zu hören. Im Deutschen ist der relativ leise.
Echt? Oh, ja. Damn it. Ich will da gar nicht zu weit reingreifen. Aber das Wichtigste ist, was Trevor sagt. Gut, wenn du darüber reden willst, dann führe gefälligst Selbstgespräche. Ich werde jetzt auf die Toilette gehen. Und in dem Moment macht Alf einen Strich bei Trevor und Rachel antwortet, und wir werden darüber reden. Wage es ja nicht, auf die Toilette zu gehen. Und dann hört man so eine Tür, die zugeht, und Alf macht einen zweiten Strich bei Trevor. Und Rachel sagt, gut, dann gehe ich jetzt ins Schlafzimmer. Ich werde dir einen halben Punkt geben.
Fairness. Jawohl.
Auftritt Willy. Hey Willy, zieh dir den Stuhl ran, du verpasst ein Lustspiel. Was machst du denn da? Ich beobachte die Schlacht der Ogmonix. Ogmonix, Trevor liegt nach Punkten vorn. Oh. Ja. Es kommt natürlich wieder der moralische Willi, ne? Man beobachtet die, man beobachtet keine Menschen durchs Fenster. Wir haben Stromausfall, was soll ich denn sonst machen? Es gibt kein Fernsehen, keine Videospiele. Ich kann nicht mal Licht an, Licht ausspielen. Ja.
Bei Licht an und Licht aus habe ich an diese alte Fernsehwerbung gedacht. Ich weiß, die haben mal in irgendeinem Film vor oder so, aber auf jeden Fall war das mal so ein großes Ding in den Staaten. Dieses Klatsch ein, Klatsch aus, Klatsch ein, Klatsch aus. Das war Heimautomation in den 80ern.
Ja, genau. Und das kam in der Folge Married with Children. Eine schrecklich nette Familie kam das vor. Oh. Wenn Ed O'Neill als Al Bundy nach Hause kommt, er guckt, wo die Frau, wo die Kinder sind, es ist keiner da. Er klatscht zweimal in die Hände, das Licht dimmt sich und es ertönt leichte Bluesmusik. Keine Ahnung, welche Folge es war, aber die Szene habe ich im Kopf. Das war cool. Mir ist da übrigens was aufgefallen. Also, ne, Licht an, Licht aus, Alf soll im Garten spielen, bei der Hitze.
Richtig. Da könntest du eine Katze auf dem Blechdach braten.
Da gibt's einen tollen Film.
Es ist nicht nur ein Film. Diese Anspielung auf ein zweites Theaterstück von Tennessee Williams, auf dem der Film basiert, findet sich nur im Deutschen. Im Original sagt Alf lediglich, in this heat, you could fry a cat on the sidewalk.
Ah, okay.
Also auf dem Bürgersteig.
Keine Referenz also. Es kommt aber noch eine Referenz.
Richtig. Ja. Deswegen habe ich Tennessee Williams erwähnt, weil er, glaube ich, dann, aber ich möchte nicht vorgreifen, lieber Brian, welchen Film erwähnt, beziehungsweise welches andere Tennessee Williams Theaterstück.
Ich finde aber diese Übersetzung. Willy sagt, warum hast du mein T-Shirt an? Aber Alf trägt ein Unterhemd. Ist das ein Übersetzungsfehler oder das wollte ich vorher noch wissen?
Nee, tatsächlich. So komisch das ist, sagt Willy im Englischen auch, say, why are you wearing my T-Shirt?
Ah, okay. Gut, vielleicht kennen die Amerikaner auch sowas wie Unterhemd, nicht? Und es ist einfach nur ein Shirt. Okay, dankeschön.
Bitte, bitte.
Das tragen Leute, die schwitzen. Habe ich das Endstation Sehnsucht?
Ja, im Englischen sagt er Swelter. Also er sagt nicht einfach Sweat, er sagt Swelter. Also wenn man so vor Hitze vergeht, verschmachtet. Ja.
Ich weiß auch gar nicht mehr, mit welchem Abschlusssatz Willy sich verabschiedet, weil er kommt offensichtlich von draußen und entkleidet sich, geht Richtung Bad. Und
darf ich noch was anderes einstreuen, bevor du das sagst?
Natürlich.
Ich finde das so schön, dass Endstation Sehnsucht hier erwähnt wird, weil das können natürlich die Zuhörenden nicht wissen, aber ich habe ja, bevor ich alleine die Bühnen der Welt bespielt habe, habe ich ja sehr viel Theater gespielt. Und in Endstation Sehnsucht hatte ich tatsächlich bei einer Produktion mal 3 Rollen. Und eine war davon tatsächlich auch im Unterhemd. Ich habe so einen besoffenen Seemann gespielt, der da am Anfang die Blanche angräbt. Dann habe ich einen Arzt gespielt und dann habe ich doch mitten im Stück diesen Zeitungsjungen gespielt, der da von Blanche geküsst wird. So Knallauffall. Wunderschöne Erinnerung. Ich weiß, dass es eine sehr, sehr komplizierte und aufwendige Produktion war, die wir dort in Husum dargeboten haben.
Der Nabel der Welt.
Ja, genau.
Der Nabel der Welt.
Streetcar Named Desire, Endstation Sehnsucht.
Zurück zur Niedertracht, zurück zu Alf, Entschuldigung. Ihr merkt schon, dieser Prolog hat schon wesentlich mehr Feuer als der aus der letzten Folge. Denn er ist natürlich noch nicht fertig und endet mit einem Monster-Gag. Bitte bedenkt, was ich anfangs sagte, die Saxophonmusik. Denn Alf ruft einfach irgendwann aus dem Fenster, hey, stell die Musik ab, wir haben Stromausfall. Und damit ist der Prolog beendet.
Ich fand den übrigens immer unlogisch. Stell die Musik ab, es ist Stromausfall.
Warum?
Was hat das beides miteinander zu tun?
Ich finde es zum einen witzig, dass die Tatsache, dass es eigentlich die Hintergrundmusik der Serie ist, und zum anderen, da man für ein Saxophon keinen Strom braucht. Das sind die zwei Dinge, wieso ich es witzig fand.
Ja, du meinst, es ist einfach nur Gaga?
Ja.
Okay. Dann haben wir hier tatsächlich mal wieder eine Übersetzung, die ein bisschen über die Stränge schlägt, weil im Englischen ist es einfach nur, hey, would you knock off the sax?
Das passt natürlich 100% zur Realität, die da gerade passiert. Dann ist es wirklich nicht die, wie sagt man so schön, die Off-Camera-Hintergrundmusik, sondern es spielt tatsächlich jemand in der Nachbarschaft Saxophon.
Oder im Original war das gewollt, dass man quasi so ein bisschen die, hätte jetzt gesagt, die vierte Wand durchbricht, aber ja.
Ja, ist auch eine Möglichkeit. Das stimmt. Gut. Wir brechen nicht durch die vierte Wand, sondern wir gehen jetzt in weitere 4 Wände, nämlich in das Wohnzimmer zu Akt 1. Ja, okay, ich kann Überleitungen besser. Sie war nicht schlecht, aber ich kann das besser.
Wie bitte? Ich bin kurz eingeschlafen. Ich glaube, hier auf meinem Zettel steht Wohnzimmer am Esstisch.
Ja, steht bei mir auch. Akt 1, Esstisch. Denn der Esstisch steht ja im Wohnzimmer. Alf und Brian sitzen am Tisch. Ich habe gerade nicht mehr so ganz präsent, woher Willy kommt. Aber Alf sagt auf jeden Fall zu ihm, hey Willy, willst du mir einen Scheck über $6,000 ausstellen? Ja, natürlich, aber löse ihn bitte nicht vor morgen ein. Ja, so ein kurz furztrockener für ein Home-Entertainment-System, dass sie für den nächsten Stromausfall gesichert sind.
Ein batteriebetriebenes,
natürlich, ist ja klar. Aber das ist ja nur der Anfang, denn die Küchentür geht auf, Kate kommt da raus, Lynn, ich hab Alfs Teller, bringst du den Rest? Und ich weiß nicht mehr ganz genau, was Willy sagt. Doch, das ist eine reichliche Portion. Das ist seine neue Diät. Ja.
Ja.
Du kannst so viel essen.
Du kannst essen, was immer du willst und so viel du willst. Und dabei verlierst du Gewicht, fragt Lynn.
Nein.
Und Alf sagt, nein, du. Und das, wunderbar.
Ja.
Das erinnert mich an das Gespräch zwischen Willy und Brian aus der vorherigen Folge, der Rollentausch.
Ja.
Willy beendet seinen Vortrag über das Lügen mit, du verstehst, was ich meine, und Brian antwortet, nein, du.
Sehr gut. Und jetzt passiert was. Oh, und jetzt passiert was, das wird uns die Folge weiter begleiten. Das Licht geht aus, also mal wieder Stromausfall. Aber nicht schon wieder. Da kommt aber übrigens auch ein ganz kurzer Gag, den ich sehr gut finde. Lynn sagt, oh, jetzt müssen wir die wieder alle Uhren neu stellen. Und Kate sagt, nein, das werden wir nicht tun. Manchmal kann man auch etwas hinter der Zeit leben.
Wunderbar.
Und dann geht das Licht wieder an. Alfs Teller ist leer, wie wenig überraschend.
Hat er auch ein bisschen hinter der Zeit gelegt.
Der hat ein bisschen gedauert. Der hat echt ein bisschen gedauert. Also, das Licht geht an.
Entschleunigung ist das Stichwort, liebe Leute.
Das Licht geht an, Alf rülpst, sein Teller ist leer und Billy sagt, er hat meins auch aufgegessen. Kate, wie machst du das? Inhalierst du es? Oh, das geht ja. Ich mache einfach weiter. Weil das ist, wenn der Rollentausch so ein bisschen geplätschert ist, hier geht es richtig schön sanft weiter. Denn es klingelt an der Tür. Alf beugt sich zum kleinen Brian und sagt, es klingelt, mach doch mal jemand auf. Und Brian nimmt den Teller von ihm weg und sagt, damit hast du bei mir kein Glück. Und jetzt passiert was. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, lieber Lars. Jetzt passiert was, das habe ich in bis jetzt noch keiner Folge gesehen. Die Küchendiskussion. Alf, geh in die Küche. Die geht diesmal ein bisschen länger.
Ja.
Gib mir einen Maiskolben. Alf, geh in die Küche. Ist denn jemand anders da, der in die Küche gehen kann? Alf, trägst du mich? Geh schon. Ja, ja, schon gut. Auch das ist wichtig für den weiteren Verlauf der Folge, dass mir niemand an meinen Mais geht. Abgang Alf. Lynn macht auf. Wer kommt durch die Tür? Lars, ich frage dich.
Trevor Ogmanek und diesmal nicht austauschbar.
Ich muss sowieso sagen, die Schlüsselcharaktere in der Folge sind für mich tatsächlich die Ogmaneks. Auch wenn man Rackle leider nur aus dem Off hört, 90%. Aber das sind für mich die absolute Schlüsselfigur. Was stimmt bloß mit diesen Frauen nicht? Sie sind doch eine Frau. Vielleicht wissen sie es. Und ein Feuer. Also, liebe Zuhörende, wir haben ja im Prolog schon gemerkt, dass sich die Ogmaneks streiten. Unüberhörbar. Und Trevor breitet jetzt quasi alles das bei seinen Nachbarn aus, was zu Hause passiert. Weiß nicht, was sie da machen soll. Bring Rackle Blumen mit. Spreche gelegentlich auch mit ihr. Ich spreche auch gelegentlich mit ihr. Und dann guckt er den kleinen Brian an. So. Und glaubst du, das macht sie glücklich? Und er antwortet nur, es sieht nicht so aus. Du bist ein lieber Junge. Fang bloß nie was mit Frauen an. Geh lieber schwimmen. Da kriege ich Ohrenschmerz.
Geh lieber schwimmen.
Das ist so dämlich. Es passiert ja noch mehr, aber wir haben uns ja auf die Fahne geschrieben, dass wir nicht wirklich 1:1 alles runter repetieren.
Also an dieser Stelle würde ich gerne mal ein bisschen tiefer einsteigen, weil er sagt ja, ich bin nun mal nicht der perfekte Traummann. Hm. Naja, die Frau meiner Träume ist sie auch nicht gerade.
Stimmt.
Im Englischen wird da was ganz anderes gesagt.
Jetzt bin ich gespannt.
Oder sagen wir mal, es wird noch ein bisschen konkreter. So I'm not Gary Mr. Perfect Collins. Hey, she's no Mary Ann Mobley.
Mm.
Erwähnt werden hier der beliebte Schauspieler und Fernsehmoderator Gary Collins, der auch einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame hat, und dessen zweite Ehefrau Mary Ann Mobley, die 1959 zur Miss America gekürt wurde. Die beiden spielten auch auf dem Love Boat ein Paar.
So langsam.
Und moderierten einige Jahre gemeinsam den Pillsbury Bake-Off, eine Art das große Backen in den USA. Und Trevor nimmt die beiden hier als Beispiel für ein perfektes Paar, ein Traumpaar.
Also so langsam können wir uns ein Love Boat-Jingle basteln. So wie das jetzt mittlerweile vorgekommen ist.
Das war halt eine ziemlich lange laufende Serie, die ja auch ohne Gaststars nicht auskam.
Yes.
Wo ja für jede Art von Handlung, und da gab es ja mehrere bei jeder Folge, eben Gaststars benötigt wurden.
Und es werden ja auch heute noch Referenzen, was heißt heute, gut, der Film ist jetzt auch schon 20 Jahre alt, ne? Ace Ventura. Hallo Captain Stubing, wo sind denn Gopher und Duck? Wünsche an Bord kommen zu dürfen. Aber nicht abschweifen. Wir steigen wieder zurück ins Wohnzimmer. Und ich glaube auch genau nachdem Trevor sagt, gut, die Frau meiner Träume ist ja auch nicht gerade. Isst denn hier keiner den Mais? Und Trevor nimmt sich natürlich den Maiskolben, so wie er halt ist. Und von Kate kommt nur ganz trocken, jetzt schon. Und dann klingelt es. Auftritt Mrs. Ogmanik. Da bist du ja. Stör mich bitte nicht beim Essen.
Mal wieder diese Synchrondarsteller.
Ja, so. Und Norbert Gastel muss ich im Laufe der Folge noch mehrfach loben. Der Mann war so ein Genie. Großartig.
Ich weiß, du hast da so deine Lieblingszitate.
Ja. Ich möchte, dass du jetzt mit mir nach Hause kommst, bitte. Warum? Dass du mich weiter anschreien kannst? Ich denke nicht, dass wir unsere schmutzige Wäsche bei unseren Nachbarn waschen sollten. Ah, die wissen doch, dass wir Krieg haben. Die beobachten uns durchs Fenster. Schwenk auf Willy. Niemand in diesem Zimmer, sehr guter Hint, in diesem Zimmer beobachtet irgendjemand oder irgendwo das Fenster. Sind Sie sicher? Ich habe immer das Gefühl, uns nimmt jemand genauestens unter die Lupe. Kommst du jetzt mit rüber oder nicht? Nein. Und Kate macht die Voice of Reason, Anglizismus, bam. Ich mache eine Anglizismus-Klasse, aber nur für mich, tehe. Und Kate macht wirklich die Stimme der Vernunft. Sagt, vielleicht sollten sie gemeinsam rübergehen und sprechen das Ganze nochmal durch. Und Willy sagt, sie können den Mais gerne mitnehmen. Dazu muss man sagen, es steht ein Teller mit 6 Maiskolben auf dem Tisch. Trevor hat einen Maiskolben auf dem Teller, wo eigentlich Alf saß. Und Trevor nimmt sich den Teller mit den 6 Maiskolben. Sie können den Mais gerne mitnehmen. Und der Abschluss ist, die wird mich auf jeden Fall anschreien. Aber wenigstens tut sie es dann da, wo ich mir die Hosen ausziehen kann. Rackle verabschiedet sich mit, das ist mir alles sehr peinlich, Tür zu. Lynn sagt, also ich fand das sehr komisch. Kate sagt, vielleicht sollten wir sie öfter rüberbitten. Diese Dynamik, da sind wir wieder bei Käfig für den Narren und der Ausreißer. Diese Dialogdynamik. Und es hört ja nicht auf. Denn die Durchreiche geht auf. Der Außerirdische kommt. Wer hat denn meinen Mais gegessen? Willy, Alf. Hast du gehört, was Trevor gesagt hat? Er hat gesagt, dass er denkt, dass er durch das Fenster beobachtet wird. Die Antwort von Alf ist natürlich direkt auf das, was Willy sagt. Gut, lass es mich anders formulieren. Wo sind meine Maiskolben? Und es ist erst Akt 1.
Mann. Oh. Ja. Also, ich muss auch sagen, dass hier, wenn ich gerade in der letzten Folge oder allgemein ja öfters mal ein bisschen so ein, wie nennst du das, nitpicky bin, was die Dialogregie angeht, ja, was die Übersetzungen angeht, da ist hier mal wieder großartige Arbeit geleistet worden. Das Einzige, was ich jetzt seit Anfang der Folge zu meckern hätte, wäre das mit den Pants und den Hosen. Immer wenn im Englischen von Pants die Rede ist, also du, keine Ahnung, du zählst offenbar im Englischen immer die Hosenbeine und hast dann halt Plural, dass das im Deutschen nicht mit Hose, sondern mit Hosen übersetzt wird, ne? Weil Trevor sagte ja, dann kann sie es auch da machen, wo ich mir die Hosen ausziehen kann.
Ja.
Also so redet doch keiner, oder? Sagst du, du ziehst dir die Hosen aus? Dann würde ich immer denken, ich hätte 2 übereinander an.
Ja, das ist halt, das muss man ein bisschen differenziert sehen, weil es kommt ja immer drauf an, was in deinem Sprachgebrauch landet, ne? Da sind wir ja bei, ganz gut, hoffentlich halten es die Hosen aus. Also ziehe ich mir meine Hosen aus, wenn sie es nicht aushalten. Das ist eine sehr weit hergeholte Theorie bzw. Erklärung.
Ich glaube, wir verlassen jetzt
die Hosen.
Diese Diskussion. Genau, wir verlassen die Hosen und gleiten hinüber in die Waschküche.
Genau, denn da sitzt Alf und Lynn kommt.
Oder sollten wir überhaupt Waschküche sagen? Sollten wir nicht in diesem Zusammenhang eher von Alfs Büro sprechen? Also, dass daneben als Wäschekorbbett ein kleines Regal steht, das war mir klar. Aber der Schreibtisch ist neu, oder? An dem er da sitzt und liest.
Das ist irgendwie eine weirde Kameraeinstellung. Es könnte auch die Küche sein. Du hast vollkommen
recht. Aber da steht doch eine Lampe, da steht eine Schreibtischlampe. Ja,
du hast vollkommen recht, das ist in der Waschküche. Werden wir heute nicht auflösen können, liebe Zuhörende.
Schade.
Wenn ihr es auflösen könnt, podcast@haare-im-tonfisch.de. Ich hoffe, Lynn merkt sich diese E-Mail-Adresse auch, denn sie kommt gerade rein und fragt, was...
Deine Überleitungen sind heute zum Wiehern, echt.
Denn Lynn kommt da rein und fragt, was Alf da gerade macht. Und er antwortet, ich lese das Buch quer. Und Lynn sagt, oh, und wovon handelt es? Alf sagt, keine Ahnung, aber das Fell an meinem Finger ist schon ganz
dünn,
danke. Das hat mir gerade gefehlt.
So süß. Ja. Aber das Fell an meinem Finger ist schon ganz dünn.
Und aus der Nachbarschaft geht das Gebrüll natürlich wieder los. Lynn sagt trocken, die Orgmanics sind wohl wieder zu Hause. Aber Lynn, es ist im höchsten Maße unhöflich, andere Menschen zu belauschen. Naja, sie verabschiedet sich dann. Die Orgmanics streiten sich weiter. Es ist großartig. Aber nur das Einzige, was ich hier droppen möchte, weil ich das so geil finde, wie die Synchronsprecherin von der Liz Sheridan sagt. Die ganze Nachbarschaft kann von mir aus erfahren, dass ich ein Monster geheiratet habe.
Ja, ja. Betonung an den richtigen Stellen, das macht halt auch eine Synchrondarstellerin aus. Deswegen ist das nicht nur Sprechen, es ist einfach Spielen, es ist Darstellen. Ja.
Ja.
Ja, ich habe ja schon gesagt, dass die Unterhaltung, wenn ich das Unterhaltung nennen darf, also die
Streiterei.
Lebhafte Diskussion im Nebenhaus, dass die im Deutschen deutlich leiser ist als im Englischen. Rackel wirft Trevor an den Kopf, dass man ihn unter Kuratel stellen sollte.
Ja, das habe ich auch gehört.
Da ist es wieder. Da ist es das zweite Mal in dieser Serie,
du stehst dass unter man Kuratel.
Dieses veraltete Wort für Vormundschaft bemüht. Dass man so höchstens noch in Österreich verwendet. Im Englischen spricht Rackel davon, dass man Trevor besser ein Taschengeld zuteilen sollte.
Also ich kannte die Begrifflichkeit Kuratel, bis wir diesen Podcast gemacht haben, tatsächlich wirklich gar nicht. Das hast du mir so wunderschön erklärt. Ich kannte das nicht. Und ja, es ist mir auch aufgefallen, dass man so leicht sagt, gehörst du da Kuratel? Ja.
Machen wir schnell weiter, bevor man uns hier noch einen Bildungsauftrag nachsagt. Ja.
Ja.
Meine Mutter hat mich gewarnt. Sie hat gesagt, ich soll keinen Mann heiraten, der spielt und trinkt, sagt sie. Im Original sagt sie, my mother warned me, she said, don't marry a man who doesn't have a job and who gambles. Also hier wird auch angedeutet, dass Trevor gar keiner Arbeit nachgeht. Und wenn man jetzt so länger überlegt, stimmt das? Ich wüsste nicht, was Trevor für einen Job hat.
Vielleicht Fleischhehlerei, aber da kommen wir ja noch drauf. Könnte sein, man weiß es nicht.
Ja, vielleicht drischt er auch noch auf sie ein und verdient sich so noch welches hinzu. Egal.
So wie Joe Frazier?
Ja.
Ja.
So Gott, was wir hier alles noch lernen, oder? Wahnsinn.
Das schließt sich der Kreis. Auf jeden Fall schlägt Trevor irgendwann das Fenster zu und Alf sagt irgendwann, wer soll denn hier in Ruhe lesen, wenn es so ruhig ist? Und dann geht er zum Fenster und sieht etwas Schlimmes. Etwas wahrscheinlich sehr, sehr Schlimmes.
Du kennst dich doch mit Horrorfilmen aus,
ja,
ne? Was mir hier so gut gefällt, ist, dass wir nicht sehen, was Alf sieht und es damit unserer Fantasie überlassen bleibt. Wir können das ja quasi nur an seinem Gesicht ablesen, was ja bei Alf, sagen wir mal, ja, weil er eine Puppe ist, sind seine Gesichtszüge etwas limitiert. Aber wie nennt man das, wenn man den Schrecken oder dass das Schockierende nicht darstellt, sondern nur so mittelbar über den Gesichtsausdruck des betrachtenden Darstellers.
Ich weiß nicht, ob es dafür tatsächlich einen Fachbegriff gibt. Wer es weiß, bitte, podcast@haare-im-tonfisch.de. Ich weiß aber, dass das im klassischen Horrorfilm ein absolut probates Stilmittel gewesen ist, weil man zum einen halt einfach auch als bestes Beispiel The Haunting, also Bis das Blut gefriert, ist glaube ich der deutsche Titel aus den 60ern. Man will den Schrecken nicht zeigen, weil der eigentliche Schrecken spielt sich in deinem Kopf ab. Weil was könnte da jetzt passiert sein? Ich weiß nicht, ob es dafür einen expliziten Namen gibt, aber es ist auf jeden Fall ein sehr probates und sehr beliebtes Stilmittel. Auch heute noch. Tatsächlich. Mhm. Wenn wir bei Horrorfilmen sind. Alf sprintet in das Schlafzimmer der Tanners. Ruf die Polizei! Ruf die Polizei! Ruf die Polizei! Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Schlimmer als Freitag der 13. Teil 2. Sogar noch schlimmer als Freitag der 13. Teil 3. Und Willi sagt, was ist... Und Willi sagt, was ist denn los? Frag mich nicht.
Ja. Der unsagbare Schrecken. Ja.
Alfred scheinbar beobachtet, dass Trevor Reckel mit einem Eispickel ermordet hat. Der Dialog ist sehr, 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 sehr schmissig. Ich will da gar nicht so viel drauf eingehen. Aber Alf erwähnt eben aus, den haben wir in der letzten Folge erwähnt, eben jener Mr. Litwack. Nee, Willy sagt, erinnerst du dich noch, als du dachtest, Mr. Litwack würde jetzt seinen Keller eine Atombombe bauen? Nein, es ist umgekehrt. Alf sagt, wisst ihr noch? Nein, wie ist es denn? Jetzt muss mir helfen. Verdammt, jetzt habe ich mich verloren vor lauter Freude.
Ja, ich weiß es auch nicht mehr, aber Willy zieht, sag mal, die Gelegenheit heran, von der wir bisher auch nichts wussten, dass Alf der festen Überzeugung war, dass Mr. Litwack in seinem Keller eine Atombombe baut.
Ja, aber es war eine Heizung für den Swimmingpool.
Richtig. Und dann behauptet Alf, sie hätten ja nicht mal einen Pool.
Okay, doch, sie haben einen.
Und da sagt Alf im Deutschen, wetten das nicht?
Wollen wir mal rübergehen? Ja.
Und es klingt ja so im Deutschen, als möchte Alf Kate und Willy vom Gegenteil überzeugen. Und im Englischen haben wir da einen Bedeutungsunterschied, weil da sagt er einfach nur, they do, can we go over? Und das sehe ich als Anspielung auf die Hitze.
Ja, können wir mal rüber
weil
ins Wasser?
Pool wäre ja eine willkommene Erfrischung. Und ich glaube, das kommt im Deutschen gar nicht so rüber, oder?
Nee, das ist eher, im Deutschen kommt es eher so rüber, als wollte er investigativ rübergehen und gucken, ob es wirklich so ist.
Ja.
Aber einen Lacher will ich.
Toll.
Will ich nicht unterschlagen. Also die Tanners glauben ihm nicht.
Nee.
Verdammt, ich krieg das nie richtig zusammen mit dem Jungen. Der Junge, der in den Brunnen gefallen ist.
Nee.
Nee, hilf mir. Du weißt es.
War das nicht das mit den, der Junge, der Wolf schreit?
Ja, genau. Erinnert euch an den Jungen, der Wolf geschrien hat. Der Junge hat nicht Wolf geschrien. Er war ein Lügner. Oh. Ich sollte aufhören, die Bücher quer zu lesen.
Das ist ja auch eine ganz fiese Fabel, ne? Mit dem Hirtenjungen, der Wolf schreit und der den, als der Wolf wirklich kommt, dem nicht geglaubt wird.
Ja.
Und der dann gefressen wird, glaube ich. Das ist echt.
Ja.
Mein Gott, Märchen sind brutal.
Oh, sehr. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er auch die Wahrheit spricht.
Richtig. Warum fallen mir da amerikanische Präsidenten ein? Egal.
Wir politisieren nicht, wir gehen zu Akt 3. Denn Willy und, glaube auch Kate, raten Alf, er soll doch ein bisschen schlafen. Also, gehen wir in die Küche und da kommt jetzt was, das ist liegt dir sehr am Herzen, mein lieber Lars, das weiß ich.
Das weißt du?
Ja, das weiß ich. Wir sind in der Küche. Alf schläft auf einem Kissen, was auf dem Küchentisch liegt.
Ach komm, die magst du doch auch.
Natürlich. Und weil du es vorhin ansprachst, da sind wir wieder auch bei einem klassischen Stilmittel eigentlich des Horrorfilms, weil Alf wacht auf, er hört irgendwas. Und als er zum Fenster geht, hört man so ein leichtes Echo. Also man könnte daraus schon ableiten, dass das nicht ganz real ist. Aber egal, er macht die Jalousie des Küchenfensters auf und da steht Trevor Manek mit einem Eispickel.
Ist deine erste Assoziation nicht auch Freddy, so in diesem Gegenlicht und mit diesem dämonischen Grinsen?
Ja, an den Frederick dachte ich da auch schon ein bisschen, ja. Aber viel wichtiger ist der nicht übersetzte Originalschrei von Paul Fusco.
Ja, den man einfach so gelassen hat, weil er bestimmt nicht im Deutschen reproduzierbar war. Mein Gott. Ich kann es gar nicht mal richtig nachmachen, weil es ist so einzigartig.
Warte mal, ich versuche es mal. Wow! Nee, passt. Das ist zu niedrig. Das muss höher.
Wir haben es versucht.
Auf jeden Fall, da waren wir dann bei dem Stilmittel des Horrorfilms. Alfacht nochmal auf. War so quasi. Ne?
Ja.
Er hat wohl geträumt, aber er schaut nach links und dann steht Trevor plötzlich in der Küche. Und er wacht zum dritten Mal auf. Oh Gott, ich hab's schon wieder vergessen. Was schreit er denn die ganze Zeit? Ah nee, er schreit einfach nur.
Ich glaube, er schreit einfach nur. Als er das erste Mal aufwacht und den Kopf vom Kissen nimmt, da guckt er einfach nur verdutzt, was auch total niedlich ist. Und weißt du, was daran so fies ist? Man denkt ja, der Schreck ist vorbei. Mhm. Ne? Und man guckt wieder dieser total süßen Puppe zu und plötzlich steht Trevor daneben. Also es ist, ne, also ist schon gruselig.
Sehr, sehr, sehr. Aber es ist richtig. Und die Familie kommt da reingestürmt. Was ist denn los? Und er lässt sich gar nicht beruhigen. Und dann kommt, ich weiß nicht, ob das schon meine Szene der Folge ist. Er lässt sich nicht beruhigen. Und Kate greift zu und schüttelt die Puppe. Was sagt er? Warte. Auch voll lauter Freude. Nicht an der Schulter. Die habe ich mir ausgerenkt.
Ja. Und man weiß nicht, bei welcher Gelegenheit.
Ja.
Und ich kann dir sagen, da gab es gar keine Gelegenheit, weil im Englischen hat er eine Schleimbeutelentzündung.
Ah.
Besides, sagt er da. Ja.
Nee, nicht an die Schulter. Die habe ich mir ausgerenkt. Das ist absolut. Was ist denn los? Trevor war hier, der kleine Brian sagt noch, er meint noch nicht etwa Mr. Ogmanic, es geht um den Albtraum und ich hoffe, du hast den drauf, den Dialog. Ich habe ihn nicht ganz drauf. Willy ist einfach, und das ist genau das, was passiert, wenn man die Nachbarn durch das Fenster beobachtet und die Puppe dreht sich zu Willy, ist er nicht fantastisch?
Aus allem macht er einen moralischen Anschauungsunterricht.
Danke, Lars! Ja. Ich hab drauf gehofft. Ist er nicht fantastisch?
Bin mir nicht ganz sicher, aber so in die Richtung.
Doch. Ja. Das ist ziemlich textsicher. Ist er nicht fantastisch? Aus allem macht er einen moralischen Anschauungsunterricht. Und das ist genau das. Ja, wundervolle Synchronarbeit.
Ach, du hast Willy aber auch perfekt drauf.
Hey, Dankeschön. Ich höre mich so selten selbst. Wir gehen hier mal weiter, bevor ich anfange mit Selbstbeweihräucherei. Die Tanners gehen wieder ins Bett. Gute Nacht, Alf. Gute Nacht, Alf. Gute Nacht, Alf. Natürlich muss Willy den letzten Schlusspunkt setzen. Jetzt kommt aber dein Einsatz. Denn der Außerirdische geht nochmal ans Fenster und er sieht, wie Trevor im Garten ein Loch gräbt und daneben ein Plastiksack liegt.
Arme Mrs. Ogmanic, ich kannte sie gut.
Ja!
Es ist irgendwie lustig, aber es ist auch so ein Gänsehautmoment. Also,
ja.
Ich muss sagen, dass das alles hervorragend in Szene gesetzt wurde bis hierhin. Und nicht nur bis hierhin.
Na, es geht ja noch weiter. Springen wir zu Akt 4. Wohnzimmer. Alf am Telefon. Er ruft offensichtlich Trevor Ogmanic an, denn er macht eine Umfrage für die BBC. Es ist für den Kontext, doch es ist wichtig für den Kontext, was er ihn als erstes fragt. Wie bewerten Sie die... Ach, verdammt.
Nee, was der Unterschied zwischen dem amerikanischen und dem britischen Fernsehen ist,
ja,
glaube ich, oder?
Genau. Da geht er später noch drauf ein. In dem Moment kommt Kate aus dem Hintergrund und Alf sagt, Frage Nummer 2. Haben Sie Ihre Frau umgebracht? Alf!
Die Queen kommt gerade zur Tür.
Genau. Legt das Telefon auf. Was machst du da? Ich mache ein paar Parodien.
Dann macht er noch einen sehr schönen Sammy Davis ja. Jr.
You know this, man. Und da müssen wir nochmal an der Stelle der Synchronsprecherin von Enskedin. Trümper ist der Nachname. Der Vorname fällt mir gerade nicht ein. Den hast du bestimmt parat.
Ich glaube Helga Trümper.
Helga Trümper, genau. Mhm. Du hast Trevor belästigt. Nein, aber Alf ist der Meinung, beziehungsweise er hat schließlich gesehen, dass Trevor seine Frau im Garten begraben hat. Und Kate spielt erneut die Karte. Erinnerst du dich denn nicht mehr? Das war ein Traum. Aber Alf hat Fotos gemacht und da kommt auch dieser tolle Dialog. Die sind ja alle schwarz. Hätte ich vielleicht Blitzlicht verwenden sollen?
Ja, logisch.
Ja, klar. Und jetzt kommt der Punkt, wenn die Zuhörenden bis jetzt noch nicht erkannt haben, an welchen Filmklassiker diese Folge sich anlehnt, dann spätestens jetzt. Denn Kate sagt, Mörder. Nein, sie fängt an mit, Trevor ist kein Mörder. Mörder begehen keine Verbrechen vor Fenstern, durch die sie von den Nachbarn beobachtet werden können. Und Alf sagt, doch, erinnere dich nur an den Film Das Fenster zum Hof. Also, wer ihn nicht kennt, das ist ein absoluter Klassiker von Alfred Hitchcock, Das Fenster zum Hof. Das Setting ist genau dasselbe. Stuart Granger ist es, glaube ich, der Fotograf ist und an einen Rollstuhl gefesselt ist und eben in der Nachbarschaft im Haus gegenüber einen Mord beobachtet und ihn auch fotografiert. Und jetzt merke ich gerade, dass das mit den Fotos auch eine wundervolle Analogie ist. Denn er fotografiert es in dem Film ja tatsächlich, aber Alf fotografiert tatsächlich nur schwarz.
Weißt du, was total verrückt ist?
Nein.
Im Englischen fehlt diese Anspielung.
Ja?
Weil offenbar, sagen wir mal, die ganze Folge ja eine Anspielung ist.
Ja.
Und sie das an dieser Stelle nicht mehr für nötig erachten, aber vielleicht fürs deutsche Publikum. Im Deutschen sagt er, erinnere dich doch bloß mal an das berühmte Kriminalstück, Das Fenster zum
genau.
Hof. Da ist es ganz ähnlich gewesen. Ziehst du denn aus dem Fernsehen keine Lehren? Versetzt Alf dann noch. Erstens, Alf irrt hier im Deutschen. Das Fenster zum Hof war kein Stück, sondern eben der von dir genannte Hitchcock-Film,
ja.
Der wiederum nicht auf einem Theaterstück, wie wir das jetzt in der vorigen Folge hatten, sondern auf einer Kurzgeschichte basiert. Und zweitens, im Original fehlt hier die Anspielung auf den Hitchcock-Film komplett. Stattdessen sagt Alf, Leopold and Loeb used to leave their shade up all the time. And the door open. Anybody could have walked in.
Das musst du erklären.
Also Leopold und Loeb oder Loeb hatten immer ihre Jalousien oben und ihre Tür offen. Jeder hätte reingehen können, heißt es auf Deutsch. Und Leopold und Loeb waren zwei Studenten, die 1924 gemeinsam einen Jungen ermordeten, nur um zu beweisen, dass es das perfekte Verbrechen gibt, bei dem man ungestraft davonkommt. Was ihnen aber nicht gelang, denn sie wurden geschnappt. Aber ziemlich harter Tobak, den Alf hier im Original serviert.
Ja, da sind wir wieder bei der Geschichte. O-Ton werden da schon schärfere Referenzen gezogen, ne?
Ja, total. Also im Deutschen hat man quasi die Zuschauer und Zuschauerinnen nochmal komplett mit der Nase draufgestoßen.
Mhm.
Und im Englischen hat man das offenbar nicht für nötig erachtet, das jetzt nochmal hier ganz genau zu machen, sondern stattdessen diese Referenz zu Leopold und Loeb eingebaut. Jetzt habe ich mir selber an den Kopf gehauen.
Solange du nicht vom Stuhl fällst und dir eine Rippe brichst oder prellst, ist alles gut.
Ja.
Dieser Akt wird sehr schön ausgeleitet, wie ich finde, mit folgendem Dialog. Alf, gönne deiner Fantasie bitte eine Pause. Die Gerechtigkeit kennt keine Pause.
Die Gerechtigkeit.
Ja. Und wenn ich der Gerechtigkeit ein Plätzchen gebe, dann wird sie das in Erwägung ziehen. Und sehr schön finde ich in dem Punkt, wie...
Brian, das würde bei mir auch funktionieren. Ich bin auch mit einem Keks sofort wieder versöhnt.
Würde bei mir mit einem Astra-Taschenfass genauso funktionieren. Passt. Aber was ich an der Ausleitung sehr schön finde, ist, dass Kate fast zärtlich noch den Außerirdischen an die Schulter, so, na, ist ja alles gut, ne?
Sehr viel Liebe im Raum wieder, ja, zwischen Kate und Alf. Und dann denke ich mir jedes Mal, oh, dann doch, ne?
Ja.
Also sie weiß einerseits, wie sie ihn zu packen hat, andererseits, ja, ist sie dann doch an seinem Wohlergehen interessiert, ne? Und dann, ja, warum nicht einen Keks geben, wenn er einerseits natürlich sehr, sehr gerne Kekse isst, andererseits mit ihn damit vielleicht besänftigen kann.
Also sind sie, da schlagen wir ja wieder die Brücke zu der Rollentausch. Es ist nicht nur Billy, der an Alfs Wohlergehen interessiert ist, sondern es ist auch Kate. Aber nun springen wir zu Akt 5. Und ich glaube, nein, ich bin mir ziemlich sicher, Akt 5, oh, bin ich doof? Ich habe mir hier, Achtung, Akt 5, William Schlafzimmer, Akt 5, Küche. Das kann nicht stimmen. Ich ändere das jetzt mal nicht um. Ich habe es gesehen, ich habe meinen Fehler bemerkt, alles gut.
Witzig, wie unterschiedlich unsere Zählung ist. Bei mir ist das Schlafzimmer 3, beziehungsweise drüben bei den Ogmonics, weil es da ja immer so ein bisschen hin und her geht.
Ja gut, bei dieser Szene, da brauche ich nicht wirklich viel Spickzettel, weil die kann ich sehr, sehr gut. Aber auf jeden Fall, was jetzt passiert, in den nächsten folgenden 3 Akten, das ist einfach nur großartig. Ich fange einfach mal an. Willy ist im Schlafzimmer. Er zieht sich die Krawatte aus. Er schaut aus dem Fenster. Und was sieht er? Gegenüber bei den Ogmonics. Alf. Wie er Schubladen durchwühlt. Und er ruft noch Alf! Alf! Und die Puppe guckt nach oben, nach links, nach rechts, schüttelt kurz den Kopf und wühlt weiter.
Klassiker.
Das ist großartig. Und wie es der Zufall so will, natürlich, die Kamera schwenkt ins Wohnzimmer der Ogmonics. Alf ist scheinbar in einem Arbeitszimmer oder was auch immer. Und Trevor kommt nach Hause, voll bepackt. Und Willy, being Willy, versucht natürlich eine Lösung zu finden, nimmt das Telefon und ruft bei den Ogmonics an. Das Telefon klingelt. Trevor will rangehen. Alf geht ran. Und jetzt beginnt. Oh Gott, ich habe es so oft gesehen, aber ich bin so aufgeregt und so erfreut. Ich hoffe, ich krieg's. Ich versuch's mal komplett. Liebe Zuhörende, immer im Wechsel. Ja, hallo, hier bei Ogmanik. Alf! Du musst da sofort verschwinden. Wer spricht denn da? Ich bin's, Willy. Und dann dreht sich die Puppe mit dem Telefonhörer am Fenster um und sagt, ah, oh, hi, Willy. Ah, jetzt kann ich dich durchs Fenster sehen. Hallo. Und winkt auch noch.
Alf, das Hallo fehlt im Original sogar.
Oh, da fehlt noch mehr. Da kommen wir später zu. Alf, du musst da sofort verschwinden. Gut. Und dreht sich nochmal zu Willy am Fenster. Wiedersehen und winkt. Und legt auf und Willy vollkommenst in Panik wählt nochmal die Nummer. Und Trevor, bitte geh ans Telefon, bitte geh ans Telefon, bitte geh ran. Und Trevor geht natürlich ans Telefon. Ah! Ah, nee, Moment. Hi, Trevor. Tanner? Da sind wir wieder bei dem Castell, beim Norbert Castell, bei dem Wundervoll. Dieses Gespräch ist gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass hinter Trevor die Puppe läuft und Richtung Willy winkt, während Trevor sagt, glaube ich, ich dachte schon, es wäre die BBC-Puppe, winkt, nein! Und er winkt. Und als ob das nicht genug wäre, läuft die Puppe weiter und winkt nochmal in die Richtung und Willy brüllt noch was, nein! Und Trevor erzählt was von der Benny. Oh, die Benny Hill Show natürlich. Benny hat natürlich wieder so ein verrücktes Kleid an.
Fokus! Alf killt mich in dieser Szene jedes Mal, wenn er sich zu Willy dreht und ihm zuwinkt, selbst hinter Trevors Rücken.
Mich hat in der Szene gekillt. Oh, hi Willy. Ah, jetzt kann ich dich durchs Fenster sehen. Hallo.
Ja. Und dieses Hallo hat die deutsche Dialogregie einfach reingemogelt.
Sehr gut.
Da winkt die Puppe einfach nur. Und ich finde, es passt im Deutschen.
Das Perfekt.
Ich finde, da darf man auch mal ein bisschen was hinzudichten. Alles gut.
Dann.
Aber Gott, dann sind wir ja schon in der Küche.
Ja, bei In meinen Notizen Akt 5 Teil 2.
Schnell daneben geklärt. Joa, sehr gut.
Passiert. Alf sitzt am Küchentisch. Die Familie ist da. Man hört aus dem offenen, wo steckt der Bursche? Wen willst du denn an den Kragen? Und Willy kommt in die Küche und zeigt auf Alf. Ihm natürlich. Wem denn sonst? Ihm. Er hat bei dir noch mal nichts eingebrochen und hat ihre Schubladen durchwühlt. Ich habe nicht eingebrochen, sondern mit einem Stemmeisen geöffnet. Wie gefällt euch das? Hohes Gericht. Sehr verehrte Damen und Herren. Weiter bin ich noch nicht gekommen. Und da brüllt Willi aus mir, das bringt das fast zum Überlaufen. Das sagst du jedes Mal. Jedes Mal. Ich weiß gar nicht, wie die Überleitung zu den Zähnen kommt. Das ist alles so schlimm, also positiv schlimm. Also Alf insistiert nochmals darauf, dass er genau weiß, dass Trevor seine Frau ermordet hat und dafür hat er Beweisstück A. Und Lynn sagt, glaube ich, noch so wie, das sind ja Zähne. Und jetzt kommt dein Einsatz.
Das war ihr Lachen.
Das
fertig.
Das Schöne an der Szene ist, Alf sagt ja, das ist der Beweis dafür, dass sie ermordet wurde. Menschen gehen nicht ohne ihre Zähne aus dem Haus. Er weiß also nicht, was falsche Zähne sind. Kate versucht ihm das zu erklären. Na, das sind falsche Zähne. Was? Das muss ich probieren. Aus dem Off, Willy, gib sie her! Ich werde sie zurückgeben. Und solltest du jemals wieder, jemals, ich hoffe, du verstehst mich. Abgang Willy und dieser Satz dann, wie der mich angeguckt hat.
Wann kommt denn das mit den Kommunisten?
Das kommt jetzt, als Kate sagt, warum machst du denn immer solche Sachen? Und er antwortet, weil ich ein verantwortungsbewusster Bürger bin. Dann kommt die Geschichte mit den Kommunisten. Aber ich habe geschwiegen. Ja. Die Jesuiten kamen, es reicht.
Weißt du eigentlich, dass das ein ganz berühmter Ausspruch ist? First they come for the communists, but I didn't speak up because I wasn't a communist. Then they came for the Jesuits. Alf zitiert hier sowohl im Deutschen als auch im Original einen berühmten, immer wieder abgewandelten Ausspruch des deutschen Theologen Martin Niemöller. Da geht es nämlich um den Zweiten Weltkrieg und um die Nazis.
Nie gehört. Ich hatte das für mich veräußert in Amerika bei der McCarthy-Ära, als ja hier jeder Kommunist ein Feind war.
Habe ich auch gedacht und dann habe ich recherchiert. Und natürlich ist die Assoziation total passend und vielleicht auch logischer, als wenn Alf jetzt hier tatsächlich einen deutschen Theologen zitiert.
Spannend.
Aber tatsächlich ist es so.
Wie immer deine Recherchen. Das ist ja, wir machen das ja für uns, wir machen das für alle, aber tatsächlich, ich muss jetzt hier mal nochmal dir ein Danke aussprechen. Durch deine Recherchen lerne ich echt noch streckenweise mal was dazu. Und da soll noch mal jemand sagen, man kann einem alten Hund keine Tricks mehr beibringen. Das ist nämlich gelogen.
Es ist mir eine Ehre und ein Privileg. Hm. Und eine Bürde.
Eine Bürde. Eine Bürde. Bürden wir mal weiter. Bürgern
jetzt,
wir mal
jetzt
weiter.
Jetzt machen wir weiter. Ich habe hier Schleimbeutelentzündung. Mach mal voran.
Ja, ich glaube, ich habe tatsächlich eine leichte Schleimbeutelentzündung im Knie. Aber das kriege ich wegmoderiert. Was jetzt passiert ist, Lynn wird ein bisschen misstrauisch. Und bisschen auch zurecht.
Jetzt kommt dein Lieblingsspruch.
Ja. Das ist auch mein Zitat erfolgt. Denn Lynn sagt zu ihrer Mutter, warum findest du es nicht ein bisschen seltsam, dass Mrs. Ockmanek ohne Zähne aus dem Haus geht? Und Kates trockene Antwort ist, ja, vielleicht isst sie ja auch nur irgendwo eine Suppe. Da musste sogar meine Frau lachen. Wir dürfen nicht vergessen, Willy ist ja in dem Moment schon rübergegangen und Lynn geht, glaube ich, zum Fenster, weil sie wird immer misstrauischer und sie sieht durchs Fenster wie, oh Gott, Trevor geht auf Daddy zu, er hat schon wieder seinen Eispickel und alle voll im Panikmodus, Kate, bitte geh, der Strom fällt natürlich noch aus, passend. Lynn soll zu Brian in sein Zimmer und bei ihm bleiben. Kate geht rüber und Alf sagt, ich rufe die Polizei. Wo ist denn das Telefon? Au, da ist die Kaffeemaschine.
Die Kaffeekanne, ja.
Kaffeekanne, Entschuldigung.
Aber ein schönes Beispiel dafür, wie so eine Hysterie zur Massenhysterie werden kann.
Ja.
Ne? Alf hat die halbe Familie angesteckt.
Ja.
Ja.
Und jetzt springen wir in den letzten Akt vor dem Epilog und den.
Den.
Ha, das ist aber, den mag ich. Kate kommt zu den Optimals. Willy, ist alles in Ordnung? Willy! Und dann geht das Licht an. Trevor und Willy stehen da. Was ist denn? Es ist alles, Kate kommt so ein bisschen verlegen rüber. Und Trevor sagt, warum sind Sie denn so aufgeregt? Das Licht ist ausgegangen und Willy hat Angst im Dunkeln. Und
armer Willy.
Und dieser Schwenk auf Max Wright, wie du richtig so merkst, warum muss ich immer dafür herhalten?
Ja, genau das. Und das denkt jeder.
Ja.
Weil das schon so oft passiert ist in den letzten Monaten, wie wir jetzt wissen.
Ja. Darf ich Sie fragen, was haben Sie denn vor mit dem Eispickel? Na, Eis zerkleinern und wedelt noch mit dem Glas. Sie haben Angst im Dunkeln, Tanner. Das ist dieses kurz klassisch Norbert Gastel eingestreute. Ich rede nicht gern darüber. Aber Trevor, gehören die vielleicht Ihnen? Nein, aber sie sehen wie Reckles aus. Wo haben Sie sie denn gefunden? Och, die lagen da draußen. Wie mögen Sie wohl da hingekommen sein? Vielleicht sind sie ihr einfach aus dem Mund gefallen. Diese Szene hat wieder so an, das ist so, wie sie sich fremdschämen müssen, weil der Außerirdische wieder ewig Quatsch macht.
Ja.
Und
sich quasi auf eigene Kosten daraus lavieren müssen.
Richtig, ja. Richtig. Und die Szenerie könnte ja schon so schön sein, ne? Na, und oh, Trevor, ne, wir verabschieden uns. Ich muss sowieso noch das Badezimmer sauber machen. Es ist von oben bis unten voller Blut. Blut?
Oh.
Willy? Willy, komm, wir gehen. Und dann kommt die Polizei und dieses von der Helga Trümper. Großartige. Das ist der Mann. Er hat sie umgebracht. Was? Was erzählt die denn da? Haben wir einen Gastalarm eigentlich?
Ja, das können wir ganz schnell abhandeln. Das ist Bill McIntyre. Mehrere Hände voll Gastauftritte in so einschlägigen Fernsehserien wie zum Beispiel Agentin mit Herz, Drei Engel für Charlie. Denn diese Serie Hotel, die ich sehr gemocht habe, ist quasi wie das Loveboat, bloß dass es eben nicht wegschwimmen kann. Da ist auch, und das fand ich am interessantesten, also Folgen, so Serien wie Murphy Brown dabei und auch Dallas hat er auch mal mitgespielt. Mhm. Aber immerhin bei 3 Folgen der Serie Newhart war er dabei. Und das war eben die 2. Bob Newhart-Sitcom. Es gab ja die Bob Newhart-Show, auf die wir ja in der letzten Folge Bezug genommen haben und man dort auch kräftig Bezug genommen hat, wo er ja auch noch die halbe Cast eingeladen wurde für die Rollentauschfolge. Und hier haben wir halt noch jemanden, der zusammen mit Bob Newhart gespielt hat in dessen Sitcom.
Sehr schön. Auf jeden Fall ist jetzt der Polizist da. Ah, wo waren wir? Ach ja, stimmt. Trevor sagte, was erzählt die denn da? Und der Polizist hat uns ein gewisser Willy Tanner angerufen. Wieso benutzt er meinen Namen? Also Willy wird wirklich sehr gebeutelt in der Folge. Und Kate sagt auch so, na, das sollte sie nicht wundern. Sie haben letzte Nacht hinter dem Haus etwas vergraben. Ah, und da soll ich Reckle drin verscharrt haben. Was denn sonst? Da drin liegt eine Rinderhälfte. Eine Rinderhälfte? Ja, ich habe einem Typen $100 dafür bezahlt. Wahrscheinlich hat er es geklaut. Er hat es gewonnen. Bei der Tombola. Bei der Fleischtombola. Da war schon ich so wieder dieses Norbert Castell. Und woher kommt das ganze Blut? Von der Rinderseite. Ich musste das alles zerkleinern, damit ich es in den Kühlschrank bekomme. Man entschuldigt sich und da muss ich auch wieder Norbert Gastel loben. Ne? Der Mann konnte einfach wirklich alles. Er konnte lustig, er konnte tragisch. Ne? Wie er dann sagt, wie konnten Sie denn nur denken, dass ich so etwas tun könnte? Ja, wissen Sie, Trevor, das tut uns alles wahnsinnig leid. Naja, ist nicht weiter schlimm. Rack und ich haben auch immer gesagt, ihr beide seid Spinner, wir sind auch nicht besser.
Und im Englischen sagt er, Rackle and I used to think you two were Moonies, so we're no better. Weißt du, was Moonies sind?
Nein, aber du wirst es mir gleich
nachgucken.
Erklären.
Das ist quasi kein Synonym für Spinner oder Dorftrottel, sondern Moonies ist ein Ausdruck für die Anhänger der christlichen Moon-Sekte, die sich selbst als Vereinigungskirche bezeichnet. Musste ich nachgucken. Und ja, Trevor hielt also im englischen Original die beiden für, ja, nicht für Spinner, sondern für Sektenjünger.
Das ist auch wieder ein bisschen schärfer, ne?
Mhm. Können wir mal kurz über das Fleisch reden, weil das beschäftigt mich echt total.
Okay.
Ich raffe es tatsächlich immer noch nicht so ganz, aber vielleicht ist es auch egal und ich bin mal wieder zu genau, was Trevor da jetzt eigentlich vergraben hat. Also, er sagt doch, es musste zerkleinert werden, damit es in den Kühlschrank passt. Mhm. Also hat nicht alles in den Kühlschrank gepasst und das, was übrig blieb, hat er im Garten vergraben. Das wird gar nicht so klar, oder?
Richtig.
Oder er war dabei, es zu zerteilen und es stank schon zu stark und er konnte das tatsächlich nicht mehr im Kühlschrank deponieren, weil es schon schlecht war und musste deswegen alles vergraben. Also bei mir taten sich da echt noch Fragezeichen jetzt auf beim Rewatch. Raffst du das?
Rafft ihr? Nein, Fokus. Nee, also das Einzige, was ich mir vorstellen kann, darüber habe ich mir tatsächlich null Gedanken gemacht, aber das Einzige, was ich mir als bekennender Fleischfresser vorstellen kann, das ist ja nicht so deine Welt, dass halt Reste wie Knochen, Fett, Knorpel, lalala, dass das irgendwie vergraben wurde, aber das macht mich jetzt da echt ein bisschen stutzig.
Richtig, aber warum sagt er denn einfach nicht, dass er die Knochen vergraben hat? Oder irgendwelche übrig gebliebenen Innereien oder was weiß ich? Schon komisch, oder? Dass man so ungenau bleibt.
Bisschen
dabei.
Weird.
Es ist übrigens im Englischen nicht genauer. Das heißt, da hat man sich im Deutschen ziemlich nah am englischen Text aufgehalten. Und deswegen, ich dachte tatsächlich beim Rewatch jetzt und wenn ich mich damit beschäftige, dass es mir irgendwie klarer würde, wenn ich ins englische Original gucke, aber Pustekuchen. Da ist es genauso.
Nehmen wir es einfach mal so hin.
Ja.
Oder aber, liebe Zuhörende, podcast@hare-im-tonfisch.de.
Ja, es bleibt übrigens nicht das letzte Rätsel. Ich habe noch eins. Ich habe noch eins übrig.
Okay.
Aber wir haben ja noch, taucht ja noch jemand auf.
Ja, ja. Denn, nachdem man sich entschuldigt hat, geht das Licht wieder aus. Also doch nicht schon wieder. Und man hört Trevor nur sagen, Herr Officer, wenn Sie schon mal in der Gegend sind, dann sollten mal einen Typen namens Litwack unter die Lupe nehmen. Ich glaube, der baut eine Atombombe in seinem Keller.
Oh, da hatten wir tatsächlich auch einen Zuhörer geschrieben, der Sven war es, glaube ich, der hatte mir geschrieben, dass er diesen Running Gag mit dem Litwack und seiner Atombombe so großartig findet. Und er hat so recht, Sven, ich fühle dich.
Und wenn wir da jetzt mal noch kurz mal abbiegen auf den Rastplatz, um eine kurze Pause zu machen. Grundsätzlich, wenn irgendwelche komischen Dinge erwähnt werden, sind es immer als allererstes die Litwacks. Das wird uns ja noch ein bisschen begleiten. Auf jeden Fall biegen wir mal vom Rastplatz wieder ab auf die Landstraße, damit wir langsam mal nach Hause kommen. Meine Fresse, der war gut. Der war gut. Ohne mich selbst zu loben. Doch, ich habe mich gerade selbst gelobt. Egal. Das Licht geht an und plötzlich steht die Puppe da. Hallo. Und das weiß ich. Das habe ich selbst überprüft. Da brauche ich ausnahmsweise, und das meine ich wirklich ernst, ausnahmsweise, wird wahrscheinlich in den nächsten 30 Folgen nicht wieder passieren. Da brauche ich deine englische Expertise nicht dazu, denn ich weiß, im Englischen sagt die Puppe nichts. Sie steht einfach
genau
nur da.
Hm? Ja, das kann man auch erkennen, weil der Mund der Puppe einfach nur offen steht.
Ja.
Da wird nichts gesagt. Ja.
Haben Sie das gesehen? Kate und Billy? Nein, doch, ich habe was gesehen. Licht an, Rackle steht da und da machen wir die schöne Ausleitung, weil sie Trevor sieht mit den Zehen in der Hand. Was machst du denn mit meinen Zehen? Du musst etwas vorsichtiger sein, wenn du sprichst. Und das ist für mich
ja
der Monster-Gag, der die Folge quasi abschließt. Bis auf den Epilog natürlich. Oh.
Übrigens, mein letztes Rätsel in dieser Folge betrifft die Zähne.
Oh.
Als Rackle sie an sich nimmt und zu Trevor spricht, hat sie deutlich sichtbar welche im Mund. Klar, weil die Schauspielerin natürlich da, keine Ahnung, selbstverständlich Zähne im Mund hat, vermutlich auch die echten.
Ja.
Wozu also das zweite Gebiss? War das tatsächlich ein Ersatzgebiss? Also hat Rackle wirklich schon dritte Zähne und hat eben, weil darauf läuft's ja hinaus, zwei davon?
Also ich.
Und warum sagt sie nichts dazu, dass Trevor zu ihr sagt, sie solle doch vorsichtiger sein nächstes Mal?
Könnte vielleicht auch schon der Conclusio der Folge geschuldet sein, dass man das vielleicht noch nicht näher aufklären wollte.
Mhm. Hat Alf hatte die Zähne beim Durchsuchen des Arbeitszimmers gefunden?
Wahrscheinlich, ja.
Mhm. Jo.
Wahrscheinlich hat es geklaut von. Er hat sie in der Tombola gewonnen. An der Fleischtombola.
Eine Fleischtombola.
Oh, großartig.
Schön.
Liebe Zuhörende, wir springen in den Epilog. Alf steht am Fenster mit dem Fernglas. Das ist auch sehr schnell abgehandelt. Aber es ist einfach so schön. Lynn kommt. Was hatten wir nicht vereinbart, ne? Du sollst die Omanis nicht beobachten. Nein, ich warte nur, bis sie schlafen. Und dann gehe ich raus und grab das Fleisch aus. Und dann kommt was ganz Schönes. Das ist eine Kleinigkeit.
Mir gefällt übrigens das, was vorher kommt, gefällt mir fast noch besser.
Was kommt vorher?
Bevor du zu deiner Kleinigkeit kommst. Da sagt er ja, keine Sorge, der Schein trügt. Du schaust also nicht rüber zu Ogmanix? Na schön, der Schein trügt nicht völlig. Und das ist um Klassen besser als das Englische. Auch hier muss ich das Deutsche wieder loben und die Arbeit, die man sich bei der Übersetzung gemacht hat und bei der Dialogregie. This isn't what it looks like. You mean you're not watching the Ogmanix? All right, it is what it looks like.
Mhm.
Also da gefällt mir das Deutsche besser.
Richtig.
Und was war jetzt deine Kleinigkeit?
Die Kleinigkeit, also wir waren ja schon bei mir, möchte dann das Fleisch ausgraben, wenn die Ogmanix schlafen gegangen sind. Und Lynn geht weg und er ruft ihr noch über die Schulter hinterher, haben wir noch Flasche Beaujolais? Aber das, was dann passiert, er nimmt wieder das Fernglas und ist dir das aufgefallen? Die Puppe schmatzt?
Nee, das ist mir nicht aufgefallen. Das ist ja toll, da muss ich nochmal gucken.
Sie schmatzt in Anbetracht oder in erfreudiger Erwartung auf das Fleisch, das er ausgraben wird und gegebenenfalls mit einer Flasche Beaujolais sich einverleiben wird.
Toll. Die Folge hat mit einem Saxophon begonnen und sie endet auch mit einem Saxophonspiel, ne?
Ja. Und es ist, wie gesagt, toll. Eine meiner Top 5 Folgen.
Ja. Und sie ist auch, ich meine, daran merkt man mal, was man machen kann, wenn man ein gutes Drehbuch hat. Ich habe das Gefühl gehabt, dass diese Folge so pickepacke voll ist, auch an Handlung, dass man auf die Idee kommen könnte, sie wäre eine Dreiviertelstunde lang. Aber sie ist, wie alle anderen Alf-Folgen, irgendwas zwischen 20 und 23 Minuten.
Ja. Und wenn sie schon so pickepacke voll ist, normalerweise ist es dein Job, aber den übernehme ich jetzt heute mal von dir. Denn es fehlt ja noch was. Lieblingsszene und Lieblingszitat. Lars, beginne.
Ja. Also es ist ja klar, dass die Lieblingsszene ja eine sein wird bei mir, die drüben bei den Ogmanix spielt. Und da schenken sich diese beiden Folgen ja nichts. Das ist ja ein Kopf-an-Kopf-Rennen in meinem Kopf. Also nehme ich jetzt die erste Ogmanix-Szene, die mit der Benny Hill-Show und mit dem deutschen Hallo. Und übrigens sagt er in dieser Szene auch noch, wo er im Deutschen sagt, hier bei Ogmanix, sagt er im Englischen, Ogmanix Residence.
Sehr gut.
Also ich glaube, ich nehme die. Ich nehme die, weil ich, allein weil ich weiß, dass du vermutlich die anderen nehmen wirst. Ich nehme die als meine Lieblingsszene oder als mein Lieblingsgag. Man möge es mir verzeihen, weil ich ihn schon so oft gebracht habe. Das war ihr Lachen.
Hm.
So, aber jetzt musst du noch um die Ecke kommen.
Also Lieblingsszene tatsächlich, da bin ich ganz bei dir, das Telefonat, das ist einfach groß. Es ist einfach so groß. Oh, jetzt kann ich dich durchs Fenster sehen. Hallo. Aber allein schon der Anfang. Alf! Alf! Und die Puppe guckt nach links, guckt nach rechts, wühlt weiter. Sehr schön.
Und ich hätte wetten können, dass du die andere nimmst.
Nee. Und Lieblingsgang, sorry.
Ja.
Mom, findest du es nicht etwas seltsam, dass Mrs. Sogmanik ohne ihre Zähne aus dem Haus geht? Naja, vielleicht isst sie auch nur irgendwo eine Suppe. Entschuldigung. Aber es gibt hier so viel aus dem Off. Wo steckt der Bursche? Wie bist du denn damit an die Kragen? Ihm! Wer denn wohl sonst? Ihm! Und solltest du jemals wieder, jemals, ich hoffe, du verstehst, wie der mich angeguckt hat. Also, liebe Zuhörende, ihr habt vielleicht mehr oder weniger mitbekommen, dass zum einen ich diese Folge sehr mag und ich glaube, der Lars der Folge auch nicht großartig abgeneigt ist.
Ja, deswegen würde ich sagen, liebe Zuhörenden, wenn ihr was besser wisst als wir, dann lasst es uns bitte wissen. Schreibt uns über die sozialen Medien. Wir haben ja auch Profile auf Instagram, auf Facebook, auf Mastodon. Wenn ihr da mal vorbeischaut, lasst uns mal ein Like da. Wir haben nämlich noch erschreckend wenig Follower. Da hätten wir gerne noch ein bisschen mehr. Und da werdet ihr auch informiert, wenn es neue Folgen gibt. Und da könnt ihr uns, wie gesagt, auch schreiben, wenn ihr jetzt nicht so die E-Mail-Schreiber seid, sondern einfach bloß was Kurzes da lassen wollt. Kommentiert bitte auch gerne auf Spotify unsere Episoden. Oder ganz, ganz lieb fänden wir es, wenn ihr uns Sterne geben würdet auf den einschlägigen Podcast-Portalen bei Apple Podcast, bei Spotify. Und natürlich könnt ihr dort auch eine Rezension schreiben. Bei Apple Podcasts ist es auf jeden Fall der Fall. Ja, oder ansonsten, wenn ihr E-Mail-Schreiber seid, wir lesen gerne eure E-Mails. Wir antworten auch drauf. podcast@hara-m-thunfisch.de. Brian.
Ja.
Es wird dich überraschen, aber irgendwann musste die Folge ja kommen. Also, meine Damen und Herren da draußen, liebe Zuhörenden, was immer ihr sein mögt, schaltet auch in 2 Wochen wieder ein, wenn ihr Brian sagen hört.
Hey Willy, hör dir das mal an und sag mir, wenn die Schmerzgrenze erreicht ist, okay?
Genau, wir machen Bühne frei für Spargelschnitt. Genau, wir besprechen Bühne frei für Spargelspitze. So, jetzt hab ich's. Das ist aber auch Zungenbrecher, hör mal. It's not easy being green.
It's not easy being cheesy. Ja.
Es war mir eine Freude. Es war mir eine große Freude mit dir.
Und wie?
Bis zum nächsten Mal.
Benny hat natürlich wieder so ein verrücktes Kleid an.
Macht's gut, ciao, ciao. Macht's gut, ciao, ciao.